Herzlich willkommen beim Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich bin deine Coach. Wenn du in der Kinderwunschzeit wieder mehr Leichtigkeit, mehr Vertrauen, mehr Gelassenheit spüren möchtest, ich helfe dir, vielleicht aus dem Loch herauszukommen, in das du schon gefallen bist, oder ich hoffe, ich verhindere, dass du in dieses Loch reinfällst. Mein Anliegen ist es, dass du nicht als ersten Gedanken am Morgen den Kinderwunsch hast und auch dein letzter Gedanke am Abend im Bett der Kinderwunsch ist, sondern dass du weißt oder merkst, dass da noch ganz, ganz, ganz viel mehr ist in deinem Leben und dass du auch ganz viel mehr bist als nur die Kinderwunschfrau. Und ich möchte dir in meinem Podcast immer wieder Denkanstöße geben, neue Perspektiven. Ich möchte, dass du aus deinem Mangeldenken, was du vielleicht hast, also deinem Fokus auf das, was dir fehlt, wieder in das Fülle-Denken reinkommst, dass du in Dankbarkeit bist, demütig vielleicht auch vor dem Leben und was es so zu bieten hat und dass man nicht alles kontrollieren kann und damit absolut fein bist. Das heißt, dass du gut damit zurechtkommst, dass du Lebensfreude spürst, dass du dankbar bist, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool und ein ganz wichtiges Gefühl, dass du gelassen durch die Zeit gehst und vor allem mit Kraft und Energie, mit Durchhaltevermögen, weil niemand weiß, wie lange es noch dauert, bis du schwanger wirst. Vielleicht ist es ganz bald soweit und ich drücke dir so fest die Daumen, dass es so ist. Vielleicht dauert es aber noch ein bisschen und dafür brauchst du Kraft und Energie und Durchhaltevermögen. Und all das versuche ich mit meiner Arbeit dir zu vermitteln, dass du Tools bekommst, Motivation, neue Hoffnung, um weiterzumachen und dran zu bleiben. Und heute eine Folge aus der Reihe Mein Kinderwunsch. Diese Reihe beinhaltet Frauen, die erzählen von ihrer Kinderwunschreise. Warum mache ich das? Es geht darum in diesen Interviews, dass du dir für dich rausnehmen kannst. Zum einen, du bist nicht allein, das ist ganz, ganz wichtig. Zum anderen, auch wenn es mal länger dauert, schwanger zu werden, es gibt immer wieder, und das ist zum Glück die Mehrheit, immer Erfolgserlebnisse, dass es dann doch irgendwann geklappt hat. Und vielleicht bekommst du in der einen oder anderen Folge von dieser Mein Kinderwunsch-Reihe mal einen Impuls, was könntest du vielleicht noch ausprobieren? Sei es jetzt im Denken, sei es jetzt auf emotionaler, mentaler Ebene oder eben auch ganz konkret vielleicht eine Kinderwunschbehandlung oder innerhalb von der Behandlung, auf was gibt es vielleicht noch zu achten? Also, aus diesem Grund habe ich diese Reihe erschaffen und ich weiß auch, dass es sehr inspirierend einfach ist, anderen Frauen mit Kinderwunsch zuzuhören und eben auch zu wissen, sie haben es geschafft, sie sind da durch und sie sind schwanger geworden. Okay, langes Intro. Jetzt möchte ich dir ganz kurz noch vorstellen, mit wem wir es heute zu tun haben, wem du gleich zuhören darfst in diesem wunderbaren Gespräch, und zwar die liebe Julia. Die Julia ist 33 Jahre alt und ihr Partner ist 38 Jahre alt und sie sind mittlerweile schwanger. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, das war jetzt vorletzte Woche, war sie in der 16. Woche. Das heißt, wenn du den Podcast hörst, ist sie in der 17. Und also wenn du ihn in der Woche hörst, wo er rauskommt. Genau. Und mit Julia spreche ich heute eben ganz klar über ihre Kinderwunschreise. Wie hat alles angefangen? Wann hat sie auch gespürt, dass es vielleicht nicht auf natürlichem Wege klappt? Ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, sie war in der Kinderwunschklinik. Wie war es für sie, in die Kinderwunschklinik zu gehen? Und was für eine Behandlungsmethode wurde ihr dort vorgeschlagen? Was hat sie ausgewählt? Und wie wurde sie dann auch schlussendlich schwanger? Was ich immer ganz spannend finde, sind eben auch solche Themen wie, was war für sie die größte Herausforderung in der Zeit? Was würde sie im Nachhinein vielleicht auch anders machen? Und was war die größte und wertvollste Erkenntnis für sie, die sie aus der Kinderwunschzeit mitgenommen hat? Und ja, was sie dir auch ans Herz legen kann oder an die Hand geben kann für deine Kinderwunschzeit? Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview, viel Freude und wir legen auch direkt los. Hallo Julia, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst, um uns ein bisschen was von deinem Kinderwunschweg zu erzählen. Ja, erzähl mal, wo bist du gerade? Es ist gerade Sonntag, es ist jetzt wahrscheinlich gleich 12. Wunderschönes Herbstwetter. Wie war denn dein Morgen so?
So, ja, auch erstmal hallo, liebe Sandy. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute da sein darf. Und ja, wie war mein Morgen? Ich habe tatsächlich mal ein bisschen länger geschlafen, was eigentlich in letzter Zeit weniger vorkommt, weil ich einfach nicht mehr so lange schlafen kann. Ja, wir haben ausgiebig gefrühstückt, dann habe ich mich in Ruhe fertig gemacht und jetzt sitze ich hier gerade auf meinem Bett und nehmen wir dir die Podcast-Folge auf. Und später gehen wir auf jeden Fall eine Runde in den Wald, weil die Sonne ist heute bombastisch.
Es ist ein echt schöner Tag.
Weiter.
Ja. Ja. Dein Instagram-Kanal kennen vielleicht ein paar der Zuhörerinnen. Der ist nämlich in, würde ich sagen, kürzester Zeit so durch die Decke gegangen. So in meinem Verständnis.
Ja.
Ich habe vorhin mal geguckt, dein erster Post war am 3. Juni diesen Jahres, also 2021. Und mittlerweile, jetzt ist ja Mitte, Ende Oktober, hast du gut über 4000 Follower schon. Oder Followerinnen tatsächlich.
Ja.
Was meinst du, was denkst du, warum dein Account so erfolgreich ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, mich hat das Thema auch überrascht. Tatsächlich habe ich mich ja gut, ist jetzt so gute 4 Monate her, würde ich sagen, damals entschieden, mir den Account zu machen. Ja, weil ich einfach ein bisschen was über meine Kinderwunschgeschichte erzählen wollte und so Gleichgesinnte gesucht habe. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass ich da so schnell wachse. Ja, was glaube ich, warum das so ist? Also tatsächlich schreiben mir ganz viele von meinen, ja, von den Frauen, die mir folgen, dass sie meine positive Art so bewundern. Also ich glaube, ich weiß natürlich nicht, wie die anderen darüber denken, aber das Feedback ist immer so, hey, mich baut es total auf, was du machst. Das gibt mir irgendwie Mut. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit ein Grund ist, ja, dass das irgendwie die Frauen inspiriert.
Ja, wahrscheinlich dann auch nochmal, dass du eben schwanger bist mittlerweile, in der 16. Woche jetzt bald.
Ja.
Ich glaube, das ist eben auch was, wo viele Frauen ja Hoffnung daraus schöpfen, weil sie haben ja dich auch auf deinem Kinderwunschweg ein Stück weit begleiten können und auch diesen Moment der Schwangerschaftsverkündung miterleben können. Ich glaube, das, ja, das macht viel Hoffnung, viel Mut, sehr positiv.
Ja, stimmt. Und tatsächlich ab da bin ich noch mal viel schneller gewachsen, muss man auch sagen. Ja, tatsächlich.
Ja. Ja, nimm uns gerne mal mit auf deine Kinderwunschreise. Wann habt ihr denn, also dein Partner und du, wann habt ihr denn mit der Familienplanung gestartet?
Also wir sind jetzt ungefähr 4 Jahre zusammen, so um den Dreh, und haben Ende 2018, Anfang 2019 wurde es ganz, ganz konkret. Ja, genau.
Und dann habt ihr erstmal natürlich, also das heißt natürlich, ihr habt auf natürlichem Wege dann versucht, schwanger zu werden. Also für euch, wie war deine Einstellung zum Schwangerwerden? Was hast du damals gedacht?
Ja, also tatsächlich habe ich gedacht, also das war schon bei uns von Anfang an Thema und wir wussten immer beide, wir wollen eine Familie, weil mir war das schon immer, schon ja, seit ich zurückdenken kann und man irgendwie über sowas nachdenkt, war das schon immer ein sehr, sehr großer Wunsch. Und für uns war auch klar, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, dass wir dann damit starten wollen, dann hatte ich die Pille abgesetzt, da war ich richtig euphorisch, bin zu meiner Frauenärztin, hab die Packung noch zu Ende genommen, habe gedacht so, ja, ich setze die jetzt ab, jetzt geht's los. Die hat mir gesagt, sie müssen nichts beachten, Folsäure nehmen und dann so wie gehabt. Und vor allem hat sie mir damals gesagt, ich soll aber mich in Geduld üben. Und ich dachte, ja, ich setze die jetzt ab und innerhalb von den ersten 3 Monaten wird es einschlagen wie eine Bombe. Also ich bin da relativ, ja, blauäugig rein und dachte, ich werde dann direkt schwanger. Warum auch nicht?
Ja. Und wann war dann der Punkt, wo du gespürt hast, dass es vielleicht doch nicht so schnell geht, beziehungsweise vielleicht auch nicht auf natürlichem Weg? Wann war das?
Das kam tatsächlich ziemlich schnell. Also ich weiß noch, dass so der erste Monat, da dachte ich mir noch, ja, okay. Also ich glaube, nachdem ich die letzte Pille genommen hatte, hat es auch nur so 2 Wochen gedauert. Dann hat meine Periode ganz normal eingesetzt, habe ich mich gefreut, alles funktioniert, die kam auch regelmäßig. Und ja, so nach dem ersten Zyklus, sage ich mal, habe ich noch gedacht, ja gut, beim ersten Mal, das war ja jetzt auch irgendwie ein Sechser im Lotto. Egal, weiter geht's. Und tatsächlich nach dem dritten Versuch schon oder nach dem dritten Zyklus hat sich bei mir schon so ein mulmiges Gefühl aufgetan. Und ich bin halt ja zum einen schon so ein Bauchgefühl-Mensch, deswegen heißt auch mein Account so, das passt ganz gut. Und irgendwie habe ich gespürt oder ich sag mal, vielleicht habe ich es gar nicht gespürt, aber ich habe Angst bekommen. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh Gott, was ist eigentlich, wenn das nicht klappt oder wenn das ewig nicht klappt oder wenn es gar nicht klappt. Also das Gefühl hat sich bei mir schon recht schnell eingestellt, ja.
Hast du mit deinem Partner darüber gesprochen dann?
Ja, habe ich. Und er war dann immer so, ja, Schatz, ich kenne dich, du bist ungeduldig, bin ich tatsächlich, gebe ich zu. jetzt entspann dich, das klappt alles. Und ja, der hat mich dann immer beruhigt, was auch total lieb war. Und kam dann auch manchmal, jetzt guck mal, bei anderen hat es auch länger gedauert. Und die ist auch schon, keine Ahnung, 36. Und ich, ja, ich habe dann immer gedacht, ja gut, aber ich möchte mich nicht mit anderen vergleichen. Ich kenne ja auch gar keine Details. Also wir haben darüber geredet, aber er hat es immer so ein bisschen abgetan. So nach dem Motto, wie Männer gern denken, hey, es wird schon alles gut, jetzt bleib ruhig.
Und was dachtest du dann, okay, wie geht es jetzt weiter? Du hast dann gespürt, okay, irgendwie vielleicht klappt es doch nicht, hast so ein mulmiges Gefühl bekommen. Was dachtest du, wie machst du jetzt weiter oder wie hast du dann auch weitergemacht?
Also tatsächlich bin ich ziemlich schnell in so einen Gedankenstrudel irgendwie verfallen. Ich erinnere mich da echt sehr, sehr gut dran. Ich habe ganz viel recherchiert, habe gelesen, habe mir natürlich auch direkt, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal Negativbeispiele irgendwie angeschaut von Menschen, wo es halt länger gedauert hat, was ich im Nachhinein betrachtet, zu dem Zeitpunkt als nicht so günstig empfinden würde, weil es einfach noch viel zu früh war, sich direkt damit zu beschäftigen, ja, was, wenn es nie klappt, aber irgendwie habe ich das gespürt und habe mich dann da so ein bisschen, ja, vielleicht auch reingesteigert. Und ich habe dann auch noch zwischendrin meinen Frauenarzt gewechselt, weil ich mit der nicht so zufrieden war. Genau. Ich hab, glaube aber was Wichtiges vergessen. Ich glaube, jetzt wäre so ein Moment, wo wir die Frage, glaube ich, nochmal stellen müssten.
Alles gut, Julia. Kannst du auch noch einfach mit einfließen lassen. Das, okay. Mach dich genau. Nur authentisch.
Genau. Das Ganze hat eigentlich angefangen viel früher, dass ich dachte, es ist was nicht okay, weil ich noch so ein, zwei andere Problemchen hatte. Also ich habe zunächst mal irgendwie gedacht, das Problem muss auf jeden Fall bei mir liegen. Mein Zyklus war nicht jetzt so mega lang, keine typischen 28 Tage, wobei ich mich darauf gar nicht mal so versteifen wollte, aber der lag halt immer nur so bei 24 und dann dachte ich erstmal, ja, also das muss bestimmt irgendwie eine Gelbkörperschwäche, keine Ahnung, was da los ist. Also ich habe direkt mal angefangen, so Selbstdiagnosen zu stellen. Und dann hatte ich ja auch noch das Problem, was ich echt schon ganz lang habe. Da gibt's auch einen Post tatsächlich auf meinem Kanal mit meinem Gebärmutterhalsabstrich, also dieser Pappbefund. Und ich habe irgendwie immer gedacht, okay, bei meinem Körper gibt's eine Entzündung, da ist was nicht okay, der Zyklus ist zu kurz. Und deswegen das war auch ein Grund, warum ich ziemlich schnell in diesen Strudel gekommen bin, zu denken, das kann gar nicht klappen. Und dann war das schon für mich so, okay, ich muss jetzt auf Fehlersuche. Und dann habe ich meinen Arzt gewechselt, meinen Frauenarzt, weil ich mit der Kollegin, wo ich war, jetzt nicht ganz so happy war, also fachlich nicht schlecht, aber ich habe mich da einfach nicht so wohl gefühlt. Und dann habe ich natürlich erstmal ihn behelligt mit dem Kinderwunschthema und es klappt nicht. Und klar, der hat mir dann dasselbe gesagt, das ist noch viel zu früh und ich soll da Geduld haben. Aber so hat das Ganze angefangen, ja.
Okay. Und wie war das dann bei dem neuen Arzt? Also der hat dann gesagt, du sollst Geduld haben. Und wie war das dann für dich? Hast du dann gedacht, okay, dann habe ich Geduld, easy.
Also ich muss hier jetzt mal offen und ehrlich sagen, dass ich natürlich weiß, dass da eine Menge Ungeduld mit reinspielt. Das ist sicherlich so. Aber in dem Moment, wo dir halt dein komplettes Umfeld immer sagt, ja, du musst Geduld haben und es wird schon, war das für mich immer so, okay, ihr versteht es nicht. Wie soll man bitte wahnsinnig geduldig sein, wenn man das unbedingt sich wünscht und so gern möchte und dann auch noch das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Und jeder sagt dir, ja, jetzt leg einfach mal die Füße hoch und wart. Also ich hab das nicht böse aufgenommen, aber ich dachte, ich habe mich immer so gefühlt, wie wenn jeder einen hinhält und die Bedenken nicht so ernst genommen werden.
Ja. Was hätte dir in dem Moment mehr geholfen?
Also vom Gynäkologen habe ich jetzt auch, sage ich mal, nicht viel mehr erwartet, bevor das erste halbe Jahr rum ist. Aber ich hätte schon, also mir hätte schon geholfen, wenn er zumindest ein paar Untersuchungen gemacht hätte. Jetzt nicht die wahnsinnigen, aber mal Blut abnehmen, um zu gucken, ob sich meine Bedenken irgendwie bewahrheiten. Wobei, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass er schon recht hatte in dem Moment. Ich weiß nicht, ob mir groß was geholfen hat, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich ein bisschen ja in diesem Gedanken war, da stimmt irgendwas nicht. Also wahrscheinlich hätte mir gar nicht so viel geholfen. Ein bisschen mehr Verständnis vielleicht. Mhm. Als immer dieses, ja, muss man halt warten, das braucht halt seine Zeit. Das tat mir in dem Moment nicht so gut.
Wenn du zurückreisen könntest zu deinem Ich von damals, jetzt vor ja, so 2 Jahren oder sowas, was würdest du der Julia von damals gern sagen?
Also ich würde ihr, auch wenn sie es jetzt komisch anhört, wahrscheinlich sagen, dass sie tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen in ihren Körper haben soll, weil es war ja wirklich so, dass ich auf jeden Fall gedacht habe, bei mir stimmt irgendwas nicht und habe immer so Fehler an mir gesucht, was mein Körper jetzt nicht richtig macht. Und das würde ich ihr gern sagen, weil das auch eines der Learnings, sage ich mal, aus dem ganzen Weg war, wo ich einfach weiß, man sollte da ein bisschen mehr Vertrauen seinem eigenen Körper schenken. Das würde ich ihr raten.
Das hätte sie wahrscheinlich auch ein bisschen einfach entspannt in der Situation, ne?
Ja.
Ja. Dann hast du ja irgendwann die Entscheidung gefasst, in eine Kinderwunschklinik zu gehen, oder?
Ja, genau. Also ich habe damals mit meinem Partner schon früh darüber geredet, dass, ja, wir haben uns, sage ich mal, darüber unterhalten und so eine Art Limit gesetzt, dass wir jetzt bis Ende des Jahres das auf jeden Fall noch probieren auf natürlichem Weg und hatte mich schon mal erkundigt, was es so für Möglichkeiten gibt. Dazwischen war halt auch ganz viel, sage ich mal, Auf und Abs wegen dieser Geschichte mit dem Pap-Abstrich. Das war auch für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil ich eigentlich ja als ein halbes Jahr ungefähr der Kinderwunsch bestand und unser Limit war so nach einem Jahr wenden wir uns an die Kinderwunschklinik, da hatten wir uns beide drauf geeinigt, war dann irgendwann nach einem halben Jahr aber klar, dass der Befund halt schlechter wurde und es war halt auch nochmal so ein Rückschlag, weil ich eigentlich wusste, wir probieren das jetzt weiterhin und wenn es nicht klappt, dann suchen wir uns Hilfe, aber dazwischen war es dann halt eben so, dass ich gar nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. wir haben dann ein paar Biopsien gemacht und dann war die Überlegung oder einer der Ärzte hat gesagt, ja, er würde da jetzt gleich eine Konisation durchführen, also sprich einen Teil vom Gebärmutterhals entfernen und ja, und dann dachte ich, ja gut, okay, wenn das kommt, dann können wir erstmal, dann brauchen wir ja auch eine Pause, dann kannst du ja nicht sofort schwanger werden, dann muss ich deinen Körper erstmal erholen, das alles abheilen und das ist eben dazwischen noch alles passiert, bevor wir dann in die Kinderwunschklinik kamen, ja.
Also emotional schon auch noch sehr herausfordernd für dich in der Zeit, ne? Die Unsicherheit auch.
Ja, das war auch so, würde ich sagen, mein absoluter Tiefpunkt, weil wir unbedingt dieses Baby wollten und gleichzeitig wusste ich aber auch, weil mein Gynäkologe mir immer das Gefühl gegeben hat, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, der mich mega verunsichert hat. Mein Gefühl hat mir immer gesagt, du kannst trotzdem ganz normal jetzt schwanger werden oder auch mit Hilfe schwanger werden. Und er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er das jetzt unverantwortlich findet. Wir müssen erst nach der anderen Sache gucken und der Befund muss okay sein. Und dann bin ich halt in so einer Spirale gelandet, weil der Befund war zu dem Zeitpunkt schon, keine Ahnung, fast 2 Jahre so und es wurde einfach nie besser. Und ich habe mir halt immer gedacht, auf was soll ich warten? Für mich war das so ziemlich aussichtslos, weil er sich halt darauf fokussieren wollte und das andere Thema immer so ein bisschen abgetan hat. Und komischerweise, auch wenn sich das jetzt vielleicht naiv anhört, war mir das andere irgendwie wichtiger. Der Kinderwunsch war irgendwie im Vordergrund und ich habe irgendwie gewusst, ja, das ist jetzt nicht optimal, aber das haben viele. Und mir wird da nichts passieren. Und ich war da halt in so einem mega Zwiespalt. Und das hat mich tatsächlich noch zu dem Zeitpunkt viel mehr runtergezogen.
Ja. Also du hast ja quasi dann dich entgegen dem, was dir dein Arzt geraten hat, hast abgewartet. Also der Arzt hat ja, oder einer der Ärzte hat gemeint, naja, da muss man vielleicht einen Teil entfernen, oder? So, habe ich es richtig verstanden? Ja, genau.
Ja.
Und was, warum hast du das nicht gemacht oder warum hast du nicht auf deinen Arzt gehört?
Also mein Arzt selber, oder also mein Gynäkologe hat es tatsächlich ja nicht gesagt. Wir haben eine Biopsie gemacht, die erste in der Klinik. Und die haben dann den Befund gestellt und haben gesagt, ja, es ist jetzt eine leichte bis mittelgradige Veränderung am Gebärmutterhals. Man kann da jetzt das weiterhin beobachten und einfach noch zuwarten. Dann war ich ein paar Monate später erneut in einer anderen Klinik zur Biopsie und der hat halt das komplette Gegenteil gesagt. Der hat dann eben geraten, tatsächlich, er würde das direkt entfernen und als ich mir das genauer angeschaut habe, war das aber so, dass er gar keinen richtigen Befund eigentlich hatte und das hat mich stutzig gemacht. Und dann hat sowohl mein Gynäkologe als auch mein Bauchgefühl mir gesagt, okay, jetzt brauchen wir aber noch eine andere Meinung. Und dann bin ich nach Stuttgart ins Marienhospital und hatte da eine ganz liebe Ärztin und habe auch mit ihr nochmal über das Thema Kinderwunsch gesprochen. Und als wir dann da die Ergebnisse hatten, hat sie gesagt, ja, man muss das beobachten, aber aus ihrer Sicht spricht da nichts dagegen. Ich kann trotzdem schwanger werden und solange sich das nicht schlechter verändert, wäre das kein Problem. Und sie würde mir auch abraten, jetzt eine OP zu machen, weil wenn ich jetzt keinen Kinderwunsch hätte, würde man das auch nicht tun, nur um jetzt irgendwie den Prozess zu verschnellern, dass der Befund besser wird, weil das noch nicht in dem Stadium war, dass man tatsächlich normalerweise eingreifen würde. Und es war für mich so ein Gefühl damals, obwohl mir das Angst gemacht hat, dass das jetzt nicht der richtige Weg ist, da sofort zu reagieren. Und darauf habe ich gehört und war dann auch froh. Mhm. Und danach haben wir uns dann auf die Kinderwunschklinik fokussiert.
Mhm. Warum, also wenn was ich so raushöre, ist, dass du eben, das hast du ja auch gesagt, so heißt ja auch dein Instagram-Account, dass das Thema Bauchgefühl dir einfach total wichtig ist und dass du immer versuchst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Warum denkst du, warum ist es so wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören?
Ich habe einfach über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass ich damit immer am besten gefahren bin. Also meistens, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, war es die richtige Entscheidung. Und immer, wenn ich mich zu sehr habe von äußerlichen Faktoren beeinflussen lassen, dann war es im Endeffekt für mich der schlechtere Weg. Also ja, ich habe einfach gelernt, dass das Gefühl mir was Gutes will und da dann mehr drauf zu achten und reinzuhören. Ja.
Woran merkst du konkret, dass es sich um dein Bauchgefühl handelt und nicht halt um, weiß ich nicht, die Angst oder dein Kopf oder doch eine Meinung von außen? Woran merkst du, es handelt sich jetzt dabei um dein Bauchgefühl?
Eine gute Frage. Ich würde sagen, am stärksten kommt es raus, wenn ich mir ein bisschen Ruhe gönne und versuche, mich so ein bisschen auf mich zu fokussieren und nicht irgendwie, also das Gefühl stellt sich meistens für mich dann ein, wenn ich nicht so extrem im Tun bin, mich total über alles informiere, sondern einfach mal fokussiert die Dinge sacken lasse und darüber nachdenke, was jetzt meine Intuition mir sagt, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Und wenn das dann immer wieder auftaucht, dann weiß ich, das ist jetzt mein Bauchgefühl, das mir sagt, ich muss da noch mal genauer hinhören oder drüber nachdenken.
Das ist schön, ja. Geht mir genauso, ist bei mir auch so. Ja. okay, Kinderwunschklinik. Wie habt ihr euch die rausgesucht? Also wahrscheinlich gibt es ja bei dir in der Gegend auch so ein paar Kliniken. Zu welcher Seite gegangen und warum? Also ich brauche jetzt nicht den Namen, aber eben warum.
Ja, ich überlege gerade, weil ich mich an die Folge von dir erinnere, tatsächlich. Und ich muss sagen, ich habe erst mal im Internet recherchiert und geguckt. Da ging gerade das Fenster zu. Ich habe recherchiert und habe geguckt, okay, welche hat den besten Ruf, welche hat die neueste und schickste Praxis. Und ja, das war erstmal so mein erster Gedanke. Und dann war es tatsächlich so, dass ich zwei Bekannte habe, die einen ähnlichen Weg hinter sich haben und ich eine Empfehlung bekommen habe. Und dann habe ich mir die Klinik angeschaut. Ich wollte tatsächlich lieber eine kleinere Klinik. Also ich wollte nicht in ein großes Klinikum. Das war aber auch irgendwie so ein Gefühl von mir. Das kann ich jetzt gar nicht erklären, warum. Ich habe einfach gedacht, ich möchte nicht in so eine Rieseninstitution, sondern lieber was Kleineres, das für mich auch gut erreichbar ist, weil ich habe mich schon informiert und wusste auch, da kommen einige Termine auf einen zu und wollte es gut im Job irgendwie vereinbaren können. Und als ich dann von einer ganz, ganz lieben Bekannten die Empfehlung gekriegt hat, die wirklich, wirklich lang rumgemacht hat, bis sie überhaupt dahin gegangen sind, dann habe ich gedacht, ich mache da mal einen Beratungstermin für uns zwei aus und habe dann auch mit meinem Partner gesprochen, ob es für ihn okay ist, wenn wir die nehmen. Da war ich mehr im Doing, muss ich sagen. Da hat er sich ganz auf mich verlassen. Ja, und dann sind wir dahin und haben ein Gespräch vereinbart.
Und wie war das für dich, in die Kinderwunschklinik zu gehen oder für euch?
Also für mich war das ein Meilenstein. Ich habe mich so, so arg gefreut. Das hört sich total verrückt an, weil mir auch oft Frauen schreiben, dass sie mit dem Gedanken Schwierigkeiten haben, da jetzt Hilfe anzunehmen. Und für mich war das ein totaler Lichtblick. Also gegen Ende des Jahres, als ich wusste, ich habe mich so richtig drauf gefreut. Ich habe gewusst, weil ich irgendwie gespürt habe, dass wir Hilfe brauchen. Ja, habe ich mich drauf gefreut. Ich wusste, wir gehen jetzt dahin und es wird gut.
Schön. Ja, bei uns war es ähnlich. Also mir hat es auch total geholfen zu wissen, okay, ich bin jetzt nicht mehr allein mit dem Problem in Anführungsstrichen, sondern das sind jetzt Menschen, die wissen, was sie machen und die helfen uns so. Ja. Wie war das denn in der Kinderwunschklinik? Wie habt ihr gestartet? Was waren so Tests, die gemacht wurden und Behandlungen, die euch vorgeschlagen wurden dann?
Also tatsächlich muss ich da noch mal kurz ein paar Monate zurück, weil ich war ja während der Zeit anfangs sehr im Tun. Das, was du auch immer sagst, ich muss jetzt irgendwas machen und ich muss jetzt die Lösung hier finden. Und wir haben schon einige Monate vorher mal abchecken lassen, ob da bei meinem Partner alles okay ist. Und tatsächlich war es dann so, dass wir bei dem Beratungsgespräch waren und wir haben uns halt erstmal angehört, wie ist so die Klinik, wie sind die aufgestellt, was bieten die alles an. Ich war sehr interessiert auch an dem Thema IVF oder ICSI naturell, weil ich das auch bei dir immer gehört hatte. Und deswegen war auch ein Aspekt, warum wir in die Klinik gegangen sind, weil wir auch geguckt haben, wer bietet das überhaupt an. Das machen tatsächlich nicht alle. Genau, und die haben, ja, also ich glaube, das Gespräch ging eine gute Stunde oder eineinhalb Stunden, wo man erstmal so über den Weg bisher geredet hat, was überhaupt schon für Untersuchungen gemacht wurden. Und die haben dann tatsächlich erstmal so die Standarduntersuchungen veranlasst oder in dem Gespräch wäre das der nächste Step gewesen. Also ja, die haben uns halt die Behandlungsmöglichkeiten erklärt, haben gesagt, sie würden erstmal so ein Check-up machen und die Standardsachen abklappern, sage ich mal. Und dann beim nächsten Termin, wenn man schon Befunde hat oder Diagnosen, dann geht es da wirklich ins Detail, welche Behandlung man dann wählt.
Okay. Und so wie ich es eben von dir auch eingangs weiß, waren da jetzt keine wirklichen Diagnosen dabei. Also es hieß jetzt nicht irgendwie, oh, weiß nicht, Zyste, Endometriose oder sonst was, sondern es war einfach nur so, sieht eigentlich alles ganz gut aus, gibt vielleicht so zwei, drei Hinweise, warum es nicht einfach so klappt. Aber eigentlich steht einer Schwangerschaft nichts im Wege, so nach dem Motto, oder? So ein Stück weit.
Ja, genau. Also die haben, ja doch, jetzt muss ich mal überlegen. Mhm. Genau, die haben gesagt, es gibt ein paar Einschränkungen, aber jetzt nichts Dramatisches und haben dann auch vorgeschlagen, dass wir starten würden mit 3 Inseminationen und dass da schon relativ gute Chancen, sage ich mal, bestehen würden, dass man mit einer leichten Unterstützung, also es lag jetzt nichts Hormonelles oder so bei mir vor, dass man sagt, okay, man gibt ein paar Medikamente und dann kommt der Zyklus in Schwung oder die Eizellreifung, sondern man hat wirklich gesagt, okay, wir helfen jetzt nach, um eben Eizelle und Spermium zusammenzubringen und das würden wir jetzt mal mit einer Insemination probieren. Das war so der Weg, den sie uns dann vorgeschlagen hat.
Und was für ein Gefühl hattest du in dem Moment? Also wie war das für dich, als sie dann diesen Vorschlag bekam?
Ich war damit d'accord. Also ich hatte mich vorher schon ein bisschen informiert und habe dann auch wieder total euphorisch gedacht, ja prima, jetzt machen wir da eine Insemination oder vielleicht 2 und dann bist du schwanger. Ja.
Du lachst schon so, ich glaube, weiß man als Zuhörerin auch ziemlich genau, auf was es jetzt rausläuft. Ja, wie ist es denn dann weitergegangen? Wie viele Inseminationen hast du denn dann gemacht?
Wir haben die erste gemacht. Dann war ich natürlich, wie auch die 1,5 Jahre davor, am Boden zerstört, weil es natürlich nicht geklappt hat. Aber ich will damit gar nicht sagen, dass es nicht klappen kann. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht wahnsinnig viel von Anfang an Hoffnung da reingesteckt habe, weil ich wusste einfach, okay, es gibt da ein Problemchen. Das war so ein Zwiespalt. Einerseits habe ich mich gefreut und habe gedacht, ja, vielleicht funktioniert es. Und ich habe dann aber nach dem ersten Mal auch gedacht, ich weiß nicht so recht. Aber tatsächlich haben wir die 3 dann gemacht. Aber es ist auch ganz witzig, weil ich hatte auch wieder mal da mein berühmtes Bauchgefühl und keine Geduld. Und ja, wir haben dann noch, dann stand noch an, ob wir mal nachschauen, ob meine Eileiter frei sind. Aber da wollten wir jetzt nicht direkt eine Bauchspiegelung machen. Das wollte ich auch nicht, weil erstens gab es jetzt nicht wirklich Indizien darauf. Auch aus den Blutwerten kann man das ja auch schon feststellen. wo dann gern so ein Verschluss oder eine nicht so gute Durchgängigkeit entstehen kann. Also haben wir uns für so eine Spülung mit Kontrastmittel entschieden, um einfach mal zu gucken, kommt die Flüssigkeit da durch, ist alles frei, bevor man dann irgendwie feststellt, ja, okay, der Weg ist blockiert, das kann ja gar nicht. Und das haben wir gemacht vor der zweiten Insemination. Und dann haben wir die zweite gemacht. Und währenddessen, weil wir dann in Sommerurlaub gehen wollten, bin ich schon bei der Klinik auf der Matte gestanden, weil ich gesagt habe, okay, die läuft jetzt noch. Nee, es war die dritte, genau. Die läuft jetzt noch, aber ich glaube da nicht dran, weil die anderen zwei sind auch nichts geworden und ich will jetzt danach keinen Pausenzyklus machen, weil ich war ja so voll in meinem, ich muss jetzt was tun und einen Monat Pause, das geht ja gar nicht. Und habe mich dann schon während der Wartezeit damit beschäftigt, wie geht's weiter. Also ich wusste, mehr als 3 Inseminationen möchte ich nicht und stand dann schon wieder beim Arzt in der Kivu-Klinik auf der Matte und habe gesagt, ja gut, wie sieht jetzt Plan B aus, weil ich bin vorbereitet und gut gerüstet in Urlaub, dass wir dann in die nächste Behandlung starten können. So war das.
Ja. Wie hat der Arzt reagiert, als du da so, ich sage jetzt mal, Druck gemacht hast?
Ja, der hat gelacht und hat gesagt, ja, aber was machen Sie jetzt hier? Wir sind doch noch in der Wartezeit von der dritten Insemination. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das wieder nichts wird und wir möchten in Urlaub und ich möchte eigentlich keine Zeit verlieren, weil ich immer noch so in meiner Vorfreude war, dass der nächste Schritt auf jeden Fall klappt. Egal wie der aussieht und ja, dann guckt er mich an und hat in die Unterlagen geschaut und ich muss dazu sagen, ich war auch dort leider, das war ein bisschen schade, bei verschiedenen Ärzten. Also die Inseminationen hat jedes Mal jemand anders gemacht und zu dem Zeitpunkt war ich dann sozusagen beim Chef, dem auch die Praxis gehört und ja, weiß ich jetzt nicht, ob es so ist, aber der hat wahrscheinlich schon auch die meiste Erfahrung. Die anderen Kolleginnen waren auch ein bisschen jünger, was jetzt nichts heißt, aber der hat sich dann die Unterlagen angeguckt und hat gesagt, ja. Und das hat mich tatsächlich irritiert, wobei ich rückblickend nichts anderes gemacht hätte. Also ich hätte nichts verändert oder so, aber er hat da drauf geguckt und hat gesagt, ja, stimmt schon, was ich sage, und die Chance wäre wohl doch eher gering mit einer Insemination, also bei irgendwie, keine Ahnung, unter 5% oder so. Und ich dachte dann nur, ja, okay, schön, dass die Erkenntnis jetzt kommt, wobei ich, wie gesagt, im Nachhinein nichts anders machen würde. Ich finde, man kann der Sache schon eine Chance geben, weil es halt minimal invasiv ist, sage ich mal, mit geringem Aufwand und auch geringem finanziellen Aufwand. Und dann hat er gesagt, wir machen da was anderes. Und dann haben wir da intensiv drüber gesprochen. Und ich ging mit einem ganz anderen Gedanken rein und kam mit einem ganz anderen fertigen Plan da wieder raus.
Mhm. Ja, erzähl mal, mit was für einem Plan kamst du dann raus?
Ja, also wir haben uns zu Hause intensiver darüber unterhalten, wie es jetzt weitergeht. Ein bisschen war mein Partner auch genervt, weil halt wieder die Julia rauskam, die jetzt unbedingt was machen will, weil sie sich das in den Kopf gesetzt hat und die Ärzte aber was anderes sagen. Und der war dann, muss ich gestehen, wenn er das jetzt hört, Entschuldigung, aber, glaube ich, ein bisschen genervt, weil er gedacht hat, ja, wie kommst du da jetzt drauf und warum? Und mein Plan war, dass ich tatsächlich schon immer vom Gedanken her Angst hatte vor so einer Stimulation. Ich habe immer gedacht, mein Körper ist mega sensibel, sehr empfindlich. Ich hatte schon immer, ja, so ein bisschen unabhängig vom Kinderwunsch. Mir wird halt schnell übel und mein Kreislauf und ich dachte immer, sowas wird mir gar nicht gut tun. Also ging ich mit dem Gedanken da rein, ich möchte als nächsten Step nicht sowas Krasses. Also das wird auf jeden Fall eine IVF naturell oder sowas. Und ja, ich ging dann aber da rein und mein Arzt war dann völlig anderer Meinung.
Der hat dann gesagt, wir machen hormonstimuliert.
Ja, aber also er hat es aus verschiedenen Gründen gesagt. Und zwar zum einen ging es da ein bisschen um, ich nenne es jetzt mal Diagnose, was einfach aus deren Sicht der Grund ist, warum es länger dauert. Bei uns war ja das Thema, dass wir zum einen ja nicht verheiratet sind und dann ging es auch darum, ja, wie sieht es dann mit den Kosten aus? Und wir haben aber eine Konstellation, dass wir halt privat und gesetzlich versichert sind. Also ich gesetzlich, er privat. Und er hat gesagt, eine IVF kommt eigentlich nicht in Frage, weil das wäre die gegenteilige Begründung von dem, wo überhaupt eine Kostenübernahme stattfinden würde. Und er würde das auch nicht als Behandlung vorschlagen. Und dann war halt wirklich seine Worte, und er würde mir davon abraten, sondern vielleicht auch aufgrund, dass ich da auch nicht so geduldig war und da jetzt unbedingt ein Ergebnis wollte. Er war einfach der Meinung, wenn er mir was vorschlagen darf, er hat mich danach gefragt, wir machen das jetzt richtig. Das waren seine Worte. Ohne dass ich da jetzt eine Methode befürworten würde oder benachteiligen würde, hat er jetzt gesagt, er wird mir jetzt das und jenes vorschlagen und dann klappt es. So war das.
Okay, das heißt, ihr habt dann, ihr seid in eure erste ICSI dann gestartet, die hormonstimuliert war.
Genau.
Okay, wie ging es dir dabei? Wie war das für dich?
Ja, auch das war wieder für mich, ich habe mich mega gefreut. Also vielleicht können das manche nicht nachvollziehen, aber ich bin dann mit meinen Rezepten im Gepäck zur Apotheke, habe da meine Hunderte von Euros liegen lassen, habe mir dann die ersten Medikamente abgeholt, was ja auch irgendwie so ein totaler Zwiespalt war, weil wir ja noch eigentlich in der Insemination waren. Und das haben wir dann auch daheim diskutiert. Und zu dem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, ob wir die Kosten selber tragen müssen oder nicht. Wir haben da auch nicht auf eine Zusage gewartet. Wir haben gesagt, hey, wir machen das so oder so. Egal, ob wir das Geld zurückbekommen oder nicht. Das glücklicherweise muss man auch sagen, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und bin da auch sehr dankbar, haben wir einfach gesagt, wir machen das auf jeden Fall, egal ob es bezahlt wird oder nicht. Und dann war aber auch kurz so, ja, wollen wir nicht abwarten von seiner Seite und du überstürzt jetzt alles und vielleicht klappt es doch. Aber ich wusste irgendwie, klar hätte man auch einen Monat oder zwei warten können und mal eine Pause machen, aber ich habe irgendwie gespürt, dass das für mich jetzt der richtige Weg ist. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, obwohl ich der Meinung bin, dass Pausen, wenn es einem schlecht geht, auch emotional sehr, sehr, sehr wichtig sind. Also wenn mich danach jemand fragt, sage ich auch immer, hey, ich weiß, wie hart es ist, aber wenn es einem nicht gut geht, sollte man auch nicht in eine nächste Behandlung gehen. Aber ich war halt, mir ging es ja nicht schlecht, sondern ich war so voll, wir machen das jetzt und war total happy damit. Und deswegen war es für mich halt einfach nicht an der Zeit für eine Pause. Und dann haben wir drüber gesprochen und dann hat er gesagt, ja gut, wenn es dir mit einer Pause schlechter gehen würde, als dass man irgendwie 800 Euro verliert, so dumm das klingt, dann machen wir das jetzt so. Mhm. Und so habe ich es dann gemacht. Ich habe die abgeholt, habe meine Kühlakkus gekauft für die lange Fahrt im Urlaub und habe dann gedacht, ja, dann starten wir eben die ICSI in einem anderen Land.
Okay. Ja. Wie war für dich dann der Zeitpunkt von der Punktion? Wie viel Follikel waren so da? Wie war das? Das war wahrscheinlich auch dann mit Vollnarkose. Wie war der ganze Prozess dann für dich, der Punktion?
Ja, der war Schön. Also ich hatte Respekt davor. Ich hatte Respekt vor der Narkose. Aber als ich dann da war, hatte ich so, also da war so ein liebes Team und die Anästhesistin, die war mega lieb. Mit der hatte ich dann auch schon 2 Tage vorher telefoniert. Die rufen ja immer an und stellen einem so ein paar Fragen. Und da war ich dann schon relativ entspannt. Das war so eine liebe Frau. Und die hat mir einfach meine ganze Angst auch genommen. Die hat gesagt, das ist eine ganz sanfte Narkose, die ist sehr kurz, so gut haben sie noch nie geschlafen, da passiert nichts. Die hat dann meine Hand auch gehalten, weil ich kurz vorher ein bisschen Angst hatte. Ja, und dann bin ich aufgewacht im Aufwachraum. Also das ist vielleicht eine halbe Stunde oder so, je nachdem, wie viele Eizellen man gewinnt. Also es ist wirklich nicht lang und war auch gleich topfit. Also ja, ein bisschen müde, aber mir ging es total gut. Mir war nicht schlecht und gar nichts. Und die haben mir eigentlich, glaube ich, schon beim Rausschieben gesagt, wie viele Eizellen punktiert wurden. Aber ich war da noch so ein bisschen träge und habe es gar nicht gehört. Und dann kam sie später, hat mir ein Wasser angeboten und hat gesagt, ja, haben Sie es mitgekriegt vorhin? Und dann habe ich gesagt, nee, ich erinnere mich an gar nichts. Und dann hat sie halt nochmal gesagt, dass ich 13 Follikel hatte und 11 konnten sie punktieren. Also eine richtig für mich mega Quote. Ja.
Wow. Und wie, dann bist du nach Hause gefahren, dann gab es natürlich erstmal so ein bisschen die Zitterpartie bis zum nächsten Tag oder wie viel konnten befruchtet werden und wie hat das alles so geklappt und wie war es bei dir von den 11, die punktiert werden konnten?
Die haben 13 punktiert, Entschuldigung, und 11 davon haben sich befruchten lassen.
Oh, wow.
Ich habe gar keinen Anruf zunächst gekriegt, wie viel sich befruchten lassen haben, fand ich ein bisschen schade. Ich habe dann selber angerufen und vorher war ja schon besprochen, dass wir 4 in die Kultur geben. Und ich habe danach gefragt, dann haben sie gesagt, es haben sich 11 befruchten lassen. Und da war ich schon so, wow, ich habe ja auch viele Kinderwunschprofile und wusste dann auch, dass das auch nicht selbstverständlich ist. Wobei ich jetzt auch jedem sagen möchte, es ist nicht immer die Quantität ausschlaggebend. Also es kommt wirklich nicht drauf an, auch wenn wir jetzt viele hatten, man braucht nicht super viele. Und es ist auch nicht für jeden der richtige Weg, so zu stimulieren, dass man so viele kriegt. Das kommt ja auf die Medikamente an und wie der Körper drauf anspringt. Aber ich war natürlich erstmal mega happy. Ich dachte, more is more und 11 ist tippitoppi und da kann ja nichts mehr schief gehen.
Ja, das denkt man so. Ne? Das ist immer ganz spannend. Ja, wie du sagst, man denkt einfach häufiger more is more. Aber ja, auch wie du das gerade richtig formuliert hast, es gibt auch Frauen, die machen eine Hormonstimulation, die haben vielleicht eine Eizelle, die sich befruchten lässt. Genau, also es ist ganz unterschiedlich von Frau zu Frau unterschiedlich. Es hat auch gar nichts damit zu tun, ob dein Körper jetzt besser ist oder besser funktioniert.
Ja.
Genau, sondern es ist einfach, da passt vielleicht die Kombination einfach mehr von diesen Hormonen, die man zur Stimulation benutzt und dass der Körper einfach sagt, ja, das macht mir nichts aus, ist okay. Wäre vielleicht auch beim zweiten, dritten, vierten Besuch, Versuch vielleicht auch nochmal anders gewesen. Ne? Weil
ja,
häufig ist, ja, genau. Wie ging es dann weiter? Genau, erzähl.
Wie ging es weiter? Also 4 gingen dann in die Blastozystenkultur, da muss man sich ja auch vorher mal so ein bisschen beraten lassen oder einfach entscheiden, will man da so eine verlängerte Blastozystenkultur, also 5 Tage bis zur Blastozyste, das hatte mir der Arzt damals empfohlen. Also wir haben eigentlich 2 Zusatzleistungen gemacht, das war einmal diese Blastozystenkultur und dann in diesem Timelapse-Verfahren, also dass die in diesem speziellen Brutschrank, sage ich mal, einfach sind, nicht rausgeholt werden müssen und mit dieser Kamera eigentlich die ganze Zeit Aufnahmen, also die macht Aufnahmen und man kann die Embryonen beobachten und nachvollziehen, wie die sich teilen und wachsen, ohne dass man die aus diesem, sage ich mal, optimalen Umfeld rausnimmt und unter mit Mikroskop beobachtet. Und ja, die, das war natürlich schon aufregend, weil ich wusste, hey, die 5 Tage, die werden jetzt einfach entscheiden. Schaffen meine Babys das? Wie viele schaffen es? Bleibt am Ende vielleicht keins übrig? Dann ist ja der Versuch auch erstmal gescheitert, sozusagen. Und dann...
Kann ich hier noch ganz kurz was sagen, Julia?
Ja.
Nur ganz kurz für die Zuhörerin. Es gibt ja quasi die Möglichkeit, die befruchtete Eizelle nach 3 Tagen schon einzusetzen oder zu transferieren oder einzufrieren, je nachdem. Oder dann eben, wie du es gemacht hast, in dieser 5 Tage Blastozystenkultur zu haben. Und auch da gibt es kein bewiesenes richtig oder falsch, sondern es ist, es gibt Ärzte, die sagen, es ist besser, die befruchtete Eizelle so früh wie möglich wieder der Frau zurückzugeben, weil es einfach das ist, das Umfeld, wo dieser Embryo wachsen muss und wo diese Eizelle ja auch herkommt. Da ist das Milieu, das Klima, alles perfekt. Das heißt, je früher, desto besser wieder zurück. Und dann gibt es eben auch Ärzte, die sagen, wir warten mal noch ab, wie sich das entwickelt bis zur Blastozyste, weil da sieht man dann schon ganz gut, hat die sich gut weiterentwickelt? Wie sieht die aus? Genau, da gibt es ja dann auch so eine Kategorisierung, obwohl ich mich da zum Beispiel überhaupt gar nicht auskenne mit diesen Kategorisierungen, weil das hat zum Beispiel meine Ärzte haben mir das nie gesagt. Also meine Ärzte haben nie gesagt, das ist eine, ich weiß gar nicht, was ist da für 8-Zeller, A-Qualität, keine Ahnung, was es da gibt. Ne? Nie, die haben immer nur gesagt, das ist eine super schöne Eizelle oder irgendwie sowas. Ne? Also so. Genau, nur noch mal ganz kurz, dass es eben die 2 Methoden gibt oder dass man nicht denkt, weil es eben eine Zusatzleistung ist, hast du ja gerade gesagt, wenn es eine Zusatzleistung ist, dann muss es ja das Bessere sein. Das ist ja häufig so in den Köpfen so verankert. Es ist deswegen eine Zusatzleistung, weil es einfach länger dort bleibt und einfach deswegen mehr kostet und mehr überwacht wird und so weiter. Genau. Aber auch da hast du wahrscheinlich einfach auf dein Bauchgefühl gehört und hast gesagt, das ist für mich einfach richtig und es hört sich und fühlt sich richtig an und deswegen machen wir es so. Deswegen ist es total gut. Also das ist perfekt. Und dann haben sie sich gut weiterentwickelt, deine 4 Babys.
Ja, also kurz zu dem Thema nochmal. Ich muss auch dazu sagen, und die Einstellung hatte ich auch immer, ich glaube, in dem ganzen Prozess Reproduktionsmedizin muss man einfach auch manche Dinge ausprobieren. Also auch, um die Ärzte da ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich verstehe das heute, dass man nicht immer ad hoc weiß, was ist jetzt für welchen Körper das Beste. Die machen ihre Erfahrungen, was sonst immer ganz gut klappt, mit ähnlichen Fällen. Entschuldigung. Genau, und für mich war das so, wir probieren das jetzt einfach mal. Und sollte das nicht klappen, dann schlägt man einen anderen Weg ein. Also ich kann da selbst auch nicht sagen, was besser ist. Aber im Nachhinein war es auch wieder so, dass ich glaube, und es fühlt sich auch schön an, im Nachhinein so zu denken, dass es wieder einfach genauso kommen musste. Weil mein Arzt, ich weiß gar nicht mehr, ob er sich vertan hat oder nicht, aber der Transfer von der Blastozyste oder von dem Embryo sollte laut seinem Plan nach 4 Tagen stattfinden. Und ich habe das dann nochmal hinterfragt. Und ohne, dass ich so ein großartiges Wissen hatte darüber, habe ich gesagt, nee, können wir nicht 5 Tage machen. Und es wäre ein Samstag gewesen. Ich glaube, vielleicht hat er es deswegen zuerst vorgeschlagen. Ich bin mir nicht sicher. Und deswegen kam dann auch freitags einen Anruf, wo ich dann so einen richtigen Schockmoment hatte. Da gibt es auch ein Posting dazu auf meinem Account. Die Biologin hat mich angerufen und ich dachte, ich habe jetzt 3 Tage nichts gehört. Jetzt ruft die heute an Tag 4 und morgen ist Transfer. Die wird mir jetzt sagen, der wird abgesagt. Ich war irgendwie, ich weiß noch, es war morgens, ich lag noch im Bett. Und mir ist so richtig mein Herz in die Hose gerutscht. Also das hat geschlagen bis zum Hals. Ich habe gedacht, es springt gleich raus und ich falle um. Und dann ruft sie an mit den Worten, Ja, hallo, bitte nicht erschrecken. Ich habe keine schlechten Nachrichten. Und hat mir dann gesagt, ja, sie wollte nur fragen, ob wir den Transfer eine Stunde später machen können, weil sie das sonst zeitlich nicht hinkriegt, weil da ist ja immer ein Team aus Anästhesist, Biologen und das ist ja alles ziemlich getaktet. Und ich war dann so, puh, okay, es ist nichts. Und dann sagt sie, es ist alles gut, alle vier haben sich super entwickelt, allen geht's prächtig und morgen ist dann der Transfer, aber eine Stunde später.
Oh.
Genau, und dann war ich voll happy und dachte so, alle vier, oh mein Gott, vier Stück, wir kriegen doch nur eine zurück. Ja, genau. Und dann,
ja. Habt ihr dann dafür entschieden, dass ihr welche einfriert, also kryokonserviert?
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich immer gesagt, ich will zwei zurückhaben, aber da hatte mein Arzt mir im ersten Step auch eher davon abgeraten. Also er meinte halt, die Chance, dass ich dann Zwillinge kriege, ist relativ hoch, also und dagegen die Chance, dass man, sage ich mal, eine höhere Chance hat, dass sich eins einnistet, wäre gar nicht so viel höher als die Chance, dass es Zwillinge werden. Und er hat halt gesagt, es ist halt seine persönliche Erfahrung, das muss halt jeder für sich selber wissen, aber er hat gesagt, Zwillinge ist natürlich auch irgendwo automatisch immer eine Risikoschwangerschaft, die Sache mit dem Gebärmutterhals, er wird es mir jetzt erstmal nicht raten, sondern wir probieren mit einem und so haben wir dann auch entschieden und dass wir den Rest kryo konservieren. Übrigens auch die restlichen sieben anderen befruchteten Vorkerne, die wir hatten, die sind auch auf Eis.
Ja. Super. Und dann hattest du den Transfer und wie war dann die Zeit bis zum Schwangerschaftstest? Wie ging es dir da?
Also zuerst mal kam ich da samstags zum Transfer, war super aufgeregt, so ich hole jetzt unser Baby ab und es war total schön. Also schade, weil mein Mann durfte eigentlich kein einziges Mal auch mit, nur wenn irgendwie er dann halt seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber der hat mich dann hingefahren, hat auf mich gewartet und ja, für mich war das ein total magischer Moment. Und ich bin dann reingekommen in diesen OP-Saal, also auch wenn es jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit ist, macht man das halt trotzdem in der sterilen Umgebung, so machen die das. Und dann haben die mir gesagt, dass wir nur noch zwei haben von dem Blatt. Und dann dachte ich im Nachhinein, das war nämlich der Punkt, warum ich mich vielleicht intuitiv, zumindest vom Gefühl her, richtig entschieden habe, 5 Tage zu warten, ohne dass ich da jetzt jemand Angst haben will. Die Chance ist 50-50, aber ich habe dann gedacht, okay, irgendwie hast du dich wieder intuitiv richtig entschieden, weil vielleicht hättest du genau das bekommen, was in der Nacht sich entschieden hat, nicht weiterzumachen. Und ich war dann kurz ein bisschen traurig, dass es irgendwie nicht alle geschafft haben, aber das gehört dazu. Also 2 von 4 ist eine sehr, sehr gute Quote. Man sagt, 40% entwickeln sich unter diesen künstlichen Bedingungen überhaupt weiter. Und wie gesagt, das ist auch wieder so ein Punkt. Manche sagen einfach, im Körper ist es besser. Manche sagen, wir beobachten es länger. Ausprobieren. Auf sein Bauchgefühl hören. Ja. Und, beim nächsten Mal kann man immer noch den anderen Weg einschlagen, wenn man damit jetzt nicht so erfolgreich war, 1-2 Mal.
Ja. Ja. Mhm. Und dann die 2 Wochen bis zum Bluttest oder bis zum Schwangerschaftstest. Wie ging es dir da?
Ach, die waren so aufregend. Das war auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wobei, ich muss sagen, während der ganzen Behandlung, was bevor wir in die Kinderwunschklinik gegangen sind, überhaupt nicht der Fall war. Da war ich teilweise im Schatten meiner selbst, weil es mir echt nicht gut ging mit dieser Situation. Ich war total entspannt irgendwie. Ich war natürlich aufgeregt und habe immer so überlegt, hat es geklappt, hat es nicht geklappt. Ich habe halt die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit auch weiterhin noch Medikamente genommen. das war halt das Protokoll, für was jetzt wir uns mit den Ärzten entschieden haben. Und da ist es schwierig, auf sein Gefühl zu hören, weil du hast halt alle Symptome, die eine Schwangere hat. Zumindest liest man das so. Ich war noch nie schwanger, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich war sowas von komplett schwanger, aber du weißt halt nicht, kommt es von den Medikamenten oder bist du jetzt? Und ja, also einerseits war ich aufgeregt, aber andererseits war ich auch tiefenentspannt, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass wir tatsächlich beim ersten Mal erfolgreich sind. Ich habe es gehofft, aber ich glaube, auch wenn ich natürlich sehr, sehr traurig gewesen wäre, das eine schließt ja das andere nicht aus, war mir bewusst, dass wir vielleicht 2 oder 3 Versuche brauchen. Das ist einfach nicht selbstverständlich, dass das gleich beim ersten Mal klappt.
Ja, definitiv. Und dann hast du zu Hause einen Test gemacht?
Oder? Ich habe mir ja vorgenommen, nicht zu testen. Ich bin auch nicht so der Testfan, weil mir persönlich das nicht gut tut. Also überhaupt dieses ganze starke Kontrollieren tut mir nicht gut. Und ich bin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich den wenigsten gut tut. Ich kann das verstehen, wenn das jemand macht. Für mich war das nicht der richtige Weg. Und auch zum Thema Eizellqualität, es ist nicht immer gut, alles zu wissen. Das braucht man nicht wissen. Die haben gesagt, das sind super schöne Eizellen und es hat mir gereicht. Und deswegen habe ich auch keine Tests gemacht. Ich wollte nicht zugucken, wie schon 6 Tage vorher der Strich stärker wird. Dann hast du mal, dann hat dein Urin eine andere Konzentration, dann wird er vielleicht schwächer, dann stirbt man 1000 Tode. Ich habe gesagt, hey, ich teste überhaupt gar nicht vorher, aber ich teste am Morgen, wenn ich zum Bluttest fahre, weil ich wollte danach arbeiten gehen und ich wollte nicht auf der Arbeit einen Anruf kriegen und dann vielleicht komplett den Boden unter den Füßen verlieren. Deswegen, ja.
Das heißt, du hast an dem Morgen dann getestet zu Hause. War dein Partner noch da, oder?
Ja, das war eigentlich ganz anders abgemacht, weil wir das morgens zusammen machen wollten. Dann bin ich nachts aufgewacht und musste mega arg auf die Toilette. Und dann dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt gehe, eigentlich war ja jetzt der beste Zeitpunkt und nicht in 2 Stunden. Also man soll es ja am besten mit dem ersten Urin machen. Ja. Und dann war ich so voll in meinem, wie du immer sagst, Headless Chicken Mode und habe es einfach gemacht. Und es war irgendwie 4 Uhr morgens. Und dann habe ich da drauf geguckt und habe gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Also ja, und dann stand da, und da war da einfach 2 Striche. Boah, jetzt werde ich ganz emotional.
Krass, ja. Krasser Moment. Genau. Du brauchst dich nicht entschuldigen, ich finde es auch sehr, weil es so ein schöner Moment ist. Es ist ja ein unfassbarer Moment, wenn du zum ersten Mal diese 2 Striche siehst und denkst, boah, krass.
Und irgendwie haben wir da über 1,5 Jahre oder, ja, der Gedanke war ja schon vorher da, aber bis wir dann gestartet haben, also wirklich probiert 1,5 Jahre und es war für mich so weit weg und zwischendrin ging es mir einfach so schlecht. Und ja, das war so ein Moment und dann war das auf einmal wirklich da und da waren 2 Striche und dann habe ich halt total geweint und bin ins Bett wieder gekrabbelt, habe meinen Schatz aufgeweckt und habe total geweint und dann hat er gedacht, ja gut, Mist, das war jetzt wieder nichts. Und er war total verschlafen und hat es gar nicht kapiert und dann, ja, dann lagen wir da und haben irgendwie auch beide geweint, ja, und haben uns total gefreut. Ich glaube, wir haben gelacht und geweint gleichzeitig. Er wusste gar nicht, was passiert. Alle einfach so, ich habe ihn halt so mitten aus dem Tiefschlaf gerissen.
Ja. Kann er sich schon mal dran gewöhnen.
Ja, genau.
Dass das in Zukunft öfters dann auch passiert. Ja, ja. Wie schön. Und wie war für dich dann so die Anfangszeit nach dem positiven Test? Wie hast du das so wahrgenommen? Wie ging es dir auch gerade eben emotional, mental, dies zu verarbeiten, dass man jetzt schwanger ist? Und waren dann auf einmal alle Sorgen weg und es war so, ah, jetzt bin ich schwanger, voll cool und jetzt habe ich ja mein Ziel erreicht und jetzt bin ich total glücklich.
Es war für mich total unreal. Also ich war gleichzeitig so glücklich und habe immer so nach dem Motto, ich glaube, jemand muss mich kneifen. Das war für mich irgendwie nicht greifbar. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, aber so die erste Zeit habe ich ein paar Tage gebraucht, um das zu realisieren. Also ich habe dann tatsächlich auch noch ein paar weitere Tests gemacht, einfach um mich zu bestätigen, dass ich jetzt wirklich schwanger bin, weil ich glaube, also der Bluttest, der war ja dann und der erste Ultraschall war 14 Tage später. Und bis dahin ist dann halt so eine Zeit, wo man denkt, okay, du bist jetzt schwanger, aber gleichzeitig wird dir bewusst, dass das ist ja nicht das Ziel. Also für jeden, der jetzt denkt, schwanger werden, ja, also ich habe jetzt die Erfahrung nicht gemacht, aber ich kenne halt sehr, sehr viele, die die Erfahrung gemacht hatten, auch wenn ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass irgendwas schief geht, aber ich wusste eben, dass da noch ein bisschen was vor uns liegt, so bis zum ersten Ultraschall und ob es dann wirklich so ist. Und ja. Da gab es dann auch noch mal, also an einen Moment erinnere ich mich, wo ich auch noch mal so ein richtiges Gefühlschaos hatte in der Zeit.
Wie bist du in der Zeit jetzt in diesem Gefühlschaos? Was hat dir da geholfen?
Tatsächlich habe ich ja vorher schon viel mit einem Journal gearbeitet, schon also in der Kinderwunschzeit und dann auch in der Behandlung und das sind ja auch ganz viele Sachen drin zum Thema im Vertrauen bleiben und Ängste und auch die Morgenroutinen und solche Dinge. Ich hab dann nach meinem kleinen Gefühlschaos, wo ich dann irgendwie, ich glaube, ein Test war nicht so stark, wie ich habe dann irgendwie Panik gekriegt. Ich habe halt kontrollieren wollen und dann ist genau das passiert, wovon ich eigentlich weiß, dass ich nicht möchte. Ich habe mir dann eingebildet, irgendwas ist komisch und dann war das, zack, das Gedankenkarussell einfach wieder voll am Start. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe einen halben Tag ging es mir nicht gut und irgendwann habe ich mich dann versucht zu beruhigen, indem ich einfach gesagt habe, hey, du malst dir jetzt irgendwelche Zukunftsszenarien aus, weil dein Kopf dir irgendwelche Streiche spielt und sich irgendwelche Horrorgeschichten ausmalt. Und ich habe einfach versucht, mich wieder so ein bisschen in die Realität zu bringen, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade einfach in irgendwelchen Zukunftsvisionen mich befinde, die sich halt auf nichts stützen. Und dann habe ich in mich reingehört und habe gesagt, hey, bis jetzt ist alles gut gegangen und ich will meinem Baby vertrauen. Und habe ja da einfach versucht, mich wieder so ein bisschen zu erden. Und tatsächlich hat es dann auch geklappt.
Hat es dir rausgeholfen aus
Ja.
der Gedankenspirale oder aus dem
Ja.
ganzen
Ich habe dann
Gefühlschaos?
die Tests sein lassen, habe in mich reingehört, habe gesagt, hey, es gibt keinen Grund. Du hast keine Blutungen, du hast keine, also nicht, dass sich das unbedingt immer so äußert, aber es gab halt eigentlich keine Anzeichen, außer dass irgendein Strich nicht so stark geworden ist, wie man das vielleicht bei anderen sieht. Und die ganzen Gedanken habe ich beiseite geschoben und habe mich aufs Hier und Jetzt einfach konzentriert und war dann irgendwie wieder im Vertrauen. Ich weiß, dass das nicht immer so schnell geht, aber ich habe einfach in der Zeit auch gelernt, damit umzugehen oder mich da wieder rauszuholen, wenn ich in solchen Situationen mich befinde. Und es hat dann auch da wieder ganz gut geklappt. Und dann habe ich mich geduldet und war bei meinem ersten Termin. Und da war alles in bester Ordnung. Man hat dann sogar schon ein Herzchen schlagen sehen, so ganz, ganz mini.
wahnsinnig berührender Moment, ne? Wenn man so das Herzchen sieht und dann zum ersten Mal, glaube ich, auch realisiert, dass da ein Lebewesen in einem drin ist,
Ja.
dass da was wächst und es lebt. Und das ist, glaube ich,
Ja.
also so ging es uns. Also es war ein unglaublicher Moment, das zu sehen. Ja.
Ja, so war es bei mir tatsächlich auch. Und das war dann so der Moment, wo ich gesehen habe, okay, da entsteht gerade ein Leben in dir, da wächst ein kleiner Mensch, da gibt es ein Herzchen, das schon ganz arg schnell schlägt und winzig klein ist. Und da wurde mir erstmal bewusst, so richtig, okay, du bist jetzt tatsächlich schwanger. Ich habe es sozusagen mit eigenen Augen gesehen und es war auch so ein ganz emotionaler Moment. Und ja, ab da war es dann auch tatsächlich die meiste Zeit so. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass sich niemals da negative Gedanke eingeschlichen hat, aber die gingen ganz, ganz schnell wieder weg, weil ich einfach mir immer gesagt habe, hey, das entsteht gerade irgendwie nur in deinem Kopf. Es gibt überhaupt keinen Grund. Und so konnte ich habe das wahrgenommen und habe es halt weiter ziehen lassen, den Gedanken, und dann war er auch wieder weg.
Ja,
Ja.
ist genau richtig, wie du es machst oder wie du es gemacht hast. Sehr schön. Ja, das mit dem Herzchen habe ich auch immer noch, dass wenn meine Tochter manchmal schläft oder sowas oder wenn ich irgendwie neben ihr liege und dann so ihr Herzchen so spüre, wenn ich meine Hand auf ihr habe oder sowas, bin ich immer total fasziniert, dass das ja einfach das gleiche Herz ist, was ich damals auf dem Bildschirm gesehen habe. Oder das ist wirklich, ja, es ist unglaublich einfach. Einfach unglaublich. Was würdest du sagen, war für dich deine größte und wertvollste Erkenntnis im Kinderwunsch?
Also für mich war tatsächlich die größte Erkenntnis dieses Vertrauen in meinen Körper, das ich vorher nicht hatte. Wie gesagt, zu Beginn der Reise war ich total skeptisch und mein Körper macht irgendwas falsch und bei mir ist was nicht richtig. Und ich habe total gelernt zu vertrauen, dass mein Körper die richtigen Entscheidungen trifft, dass er gut funktioniert, dass er toll ist, dass er alles richtig macht. Ich habe gelernt, demütig zu sein. Das war ja auch, also viele Dinge sind einfach für einen selbstverständlich, weil man oft halt im Leben, also zumindest war es jetzt bei mir immer so, ich würde nicht sagen, also bei mir gab es auch sehr schwere Phasen, aber am Ende hat man schon irgendwie immer das erreicht, was man wollte. Und ja, ich habe halt gelernt, dass es Dinge im Leben gibt, sowas wie, dass ein Leben entsteht, das kannst du einfach nicht beeinflussen oder schwer beeinflussen. Und das kann man auch nicht herzaubern. Man kann danach helfen, Gott sei Dank. Und ich glaube auch tatsächlich dran, dass jeder irgendwann schwanger wird oder Mutter wird, auf jeden Fall, dass das jeder schaffen kann. Aber das ist einfach nichts, wo man sich, ja, wo man so erzwingen kann und wann man das, dass man das jetzt genau jetzt möchte. Ja, dieses Vertrauen und die Demut und dass die Dinge sich eigentlich meistens, ja, oder für mich ist es so, dass sich die Dinge am Ende irgendwie immer zum Positiven entwickeln. Das habe ich da draus gelernt, egal wie schwer es und aussichtslos das manchmal erscheint.
Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort, liebe Julia.
Ja.
Danke, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Und ich glaube, da war viel dabei, was sich die Frauen mitnehmen können aus deiner Reise. Ja, vielen Dank für deine Zeit, danke für deine Offenheit. Und ich wünsche dir für deine Schwangerschaft natürlich jetzt noch alles, alles Gute. Und ja, danke für alles.
Ja, vielen lieben Dank, Sandy. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich habe ja auch selber so viel mitgenommen von den anderen Geschichten, von den Frauen und vor allem von deinen Beiträgen auch. Ja, und ich freue mich, dass ich da jetzt auch ein Teil davon sein kann und ein bisschen was zurückgeben kann, was mir auch die anderen Frauen in der Zeit geschenkt haben. Ja,
Ja.
das ist schon ein schönes Gefühl. Vielen Dank.
Sehr gerne. Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir viel aus dem Gespräch mitnehmen. Die ein oder andere Sache hat dich vielleicht inspiriert oder weitergebracht. Ich würde mich total freuen, wenn du das mit mir teilst. Gerne auf Instagram unter dem Post zu der Story oder du schreibst mir eine Nachricht oder auch gerne eine E-Mail. Ich freue mich immer über Feedback und ich darf noch eine Sache sagen von Julia. Und zwar im Nachgang von unserem Gespräch ist ihr noch was eingefallen zu ihrer Kinderwunschzeit. So, ja, so zwei Learnings, die sie gerne noch mitteilen wollte. Und zwar hat sie gesagt, sie hat das Gefühl, dass sie definitiv diesen Weg gehen musste der Kinderwunschzeit, einfach um zu reifen, um mehr in die Geduld zu kommen und auch um das Vertrauen zu lernen. Und sie ist jetzt total froh im Nachhinein, diese Zeit ja durchlebt zu haben und jetzt diese Eigenschaften mehr als Ressource auch zu haben. Und das Zweite, was sie mir noch gesagt hat im Nachgang, ist, das fand ich auch sehr inspirierend, dass einfach die Dinge nicht immer so kommen, wie man sie plant. Und die Kibu-Zeit, die Kinderwunschzeit hat ihr einfach gezeigt, dass sie mit allem zurechtkommt. Und das eben auch ein ganz, ganz wichtiges Learning ist, auch jetzt, was die Schwangerschaft angeht und auch in Vorbereitung auf ihr Muttersein. Und das waren einfach noch zwei Learnings, die sie im Nachgang noch in einem persönlichen Gespräch, sage ich mal, geteilt hat. Und das wollte sie eigentlich eben noch im Podcast sagen. Und damit hole ich das jetzt nach. Ja, ich hoffe, wie gesagt, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören, in 2 Wochen. Und bis dahin, pass gut auf dich auf. Denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.